DW Menschen und Märkte.
Sind die rosigen Zeiten vorbei? Auch ohne Strafzölle hat die deutsche Autobranche in den USA einen schweren Stand. Vorgeschmack auf einen Handelskrieg. Bereits Trumps Poltern hat den Handel mit China beeinflusst. Der neue Nachbar, Trump, muss künftig mit dem frisch gewählten mexikanischen Präsidenten verhandeln. Und was uns bleibt nach der Fußballpleite, das ist unser Bier. Und das mögen auch die Amerikaner. Unsere Themen am Dienstag, ich bin Insa Wrede. Die deutsche Autoindustrie blüht nach wie vor, trotz Dieselskandal und drohender Handelsschranken in den USA. 2018 erwartet sie ein weiteres Rekordjahr. Die weltweite Produktion soll um 1% auf über 16 Millionen Fahrzeuge steigen. Dabei sind die Auswirkungen von amerikanischen Strafzöllen allerdings nicht einbezogen. Martin Ganselmeier.
Am Montag war es der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte, der US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus überzeugen wollte. Statt den transatlantischen Handel durch Zölle einzuschränken, wäre es doch besser, bestehende Zölle ganz abzubauen und mehr Handel zu treiben, so Rüttes Plädoyer. Trump reagierte jedoch zurückhaltend.
Wir werden uns bald mit der EU treffen und sehen, ob wir uns einigen können. Wenn ja, wäre das positiv. Wenn nicht, wäre es auch positiv.
Der US-Präsident schreckt also keineswegs vor einem Handelskrieg mit der EU zurück. Vor allem die deutschen Autohersteller mit ihrer stolzen Flotte im oberen Preissegment hat Trump im Visier. Seit einigen Wochen lässt er sein Handelsministerium prüfen, ob importierte Autos und Fahrzeugteile die nationale Sicherheit Amerikas gefährden. Bis Ende Juli soll die Antwort vorliegen. Falls die Prüfung positiv ausfällt, was Experten für absurd hielten, will Trump Zölle in Höhe von 20-25% verhängen. Im Schnitt würde ein deutsches Auto in den USA dann um $6,000 teurer werden.
Sie schicken uns ihre Mercedes, sie schicken uns ihre BMWs, einfach alles. Wir verlangen praktisch keine Zölle. Wir dagegen können unsere Autos dort nicht hinschicken. Und wenn, dann verlangen sie viel höhere Zölle, als wir sie dummerweise nicht verlangen.
Trump ärgert sich vor allem über zwei Entwicklungen. Dass immer mehr Autohersteller ihre Produktion nach Mexiko verlagern, will er nicht tatenlos hinnehmen. Mittlerweile produzieren alle deutschen und amerikanischen Autohersteller wegen der niedrigeren Arbeitskosten in Mexiko. Audi baut seine Autos sogar ausschließlich in Mexiko, während BMW, VW und Mercedes auch große Autowerke in den USA betreiben. Audi wäre deshalb von Trumps Zöllen besonders betroffen. Außerdem will Trump nicht länger hinnehmen, dass die EU für amerikanische Autos 10% Zoll verlangt, während umgekehrt auf europäische Autos in den USA nur 2,5% Zoll fällig werden. Die EU ist wahrscheinlich so schlimm wie China, nur kleiner, schimpfte Trump am Sonntag im Sender Fox. Es ist fürchterlich, was die uns antun.
The European Union is possibly as bad as China, just smaller. It's terrible what they do to us.
Was Trump völlig ignoriert, die deutschen Autohersteller VW, Mercedes und BMW produzieren insgesamt über 800.000 Autos in ihren US-Werken. Nur 40% davon werden in den USA verkauft. Mehr als die Hälfte wird nach Europa und China exportiert. So gibt es keinen größeren Autoexporteur in den USA als das BMW-Werk im Bundesstaat South Carolina. Doch das verschweigt Trump auf seinen Wahlkampfveranstaltungen. Besonders bitter für die deutschen Autohersteller, Trumps Autozölle treffen sie doppelt. Nicht nur über importierte Autos und Fahrzeugteile aus Europa und Mexiko, sondern auch, weil China Vergeltungszölle einführen will für all jene Autos, die in den USA hergestellt wurden. Was Trump jedoch unterschätzt hat, ist der wachsende Widerstand aus Wirtschaft, Handel und Politik in den USA. Selbst die Chefin des größten Konkurrenten deutscher Autohersteller, Mary Barra von General Motors, warnte, höhere Zölle schaden auch GM, könnten zu einer verringerten Präsenz in den USA führen und zu weniger Jobs, nicht mehr. Für die deutschen Autohersteller kommt Trumps Drohung mit Importzöllen dennoch zur Unzeit. Die Folgen des Dieselbetrugsskandals sind immer noch zu spüren. Die einstige deutsche Vorzeigetechnologie ist in den USA auf einen Marktanteil unter 1% gerutscht und praktisch nur noch bei Trucks im Einsatz. Hunderte Millionen Dollar für Clean-Diesel-Kampagnen hat der Betrugsskandal zunichte gemacht. Und während bisher überwiegend Volkswagen Milliardenentschädigungen zahlen musste, geraten durch die erweiterten Ermittlungen auch die anderen Hersteller zunehmend in den Fokus.
Deutsche Autobauer haben in den USA zurzeit kein leichtes Geschäft, Martin Ganselmeier. Die Automobilindustrie ist ein wichtiger Pfeiler der deutschen Wirtschaft. Für ihre Belange engagiert sich der Branchenverband VDA. Mein Kollege Christian Uhlig hat mit dem VDA-Chef Bernhard Mattes gesprochen und ihn gefragt, ob ihm die angekündigten Strafzölle Sorgen machen.
Ja, die Strafzölle machen mir Sorgen, wenn sie eintreten, denn der Erfolg der deutschen Automobilindustrie ist auch davon abhängig, dass wir im Wettbewerb einen freien und fairen Wettbewerb haben und der ist ohne Strafzölle, der ist ohne Handelsbarrieren.
Könnten denn die deutschen Autobauer auf den US-Markt verzichten, ihn kompensieren?
Nein, und das wollen wir auch gar nicht. Der US-Markt ist viel zu wichtig. Wir sind sehr erfolgreich im US-Markt. Wir haben investiert in den US-Markt. Wir haben ein breites Spektrum an Produktion dort. Wir haben ein hervorragendes Vertriebsnetz und das wollen wir weiter aufrechterhalten und unsere Produkte dort weiter anbieten.
Glauben Sie, die Strafzölle können noch abgewendet werden?
Wir arbeiten daran. Man muss im Gespräch bleiben. Man muss versuchen, und das tun wir, mit Fakten zu überzeugen, dass es das Richtige ist, dass die deutsche Automobilindustrie als Bestandteil der amerikanischen Wirtschaft dort auch ein erheblicher Faktor ist zum Wohle der dortigen Menschen.
Wie stark setzen Sie dabei Ihre Hoffnung auf Brüssel, auf die EU?
Nun, die EU ist die politische Institution, die mit den USA darüber zu verhandeln hat. Das ist nicht die Automobilindustrie, das ist auch nicht die Bundesrepublik Deutschland. Wir können nur mit Fakten, mit Informationen, mit Expertise zu der Meinungsbildung beitragen. Das tun wir. Und wir ermuntern immer wieder, auch in Gesprächen in Brüssel, dass man sich hier aktiv dafür einsetzt, diese protektionistischen Maßnahmen nicht zu ergreifen.
Der Ärger mit dem Handelsstreit ist ja praktisch jetzt on top zu dem immer noch nicht ausgestandenen Ärger um Diesel geht, um die manipulierten Software-Sachen. Wie weit haben Sie da den Eindruck, dass die Unternehmer den Schuss gehört haben und jetzt wirklich mit allem auf den Tisch gekommen sind und da auch Abhilfe schaffen?
Es ist allen bewusst, dass das, was nicht rechtens ist, auch in der Zukunft nicht mehr passieren darf, dass man entsprechende Vorkehrungen auch trifft, dass das, wie gesagt, nicht mehr eintreten kann. Wir wollen alles tun, was im Wettbewerb zulässig ist, was erlaubt ist, was gut ist für den Kunden, nämlich hervorragende Produkte mit hervorragender Qualität, innovativ zu sein und Mobilität der Zukunft zu bieten.
Ab dem 1. September gelten ja strengere Zertifizierungs- und Abgasnormen. Man hat das Gefühl, dass einige Autohersteller mal wieder auf dem falschen Fuß erwischt worden sind, denn einige Modelle sind gar nicht lieferbar, andere werden jetzt auf Halde produziert. Was ist da los?
Wir begrüßen erstens mal den neuen Fahrzyklus, weil er transparenter und noch näher an den tatsächlich realen Werten ist. Zum Zweiten ist er aber sehr, sehr spät erst bekannt geworden in seinen Details, wie man tatsächlich diesen Fahrzyklus zu machen hat. Und das trifft jetzt auf eine große Zahl von Fahrzeugen, die zertifiziert werden müssen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Produkte zur rechten Zeit alle zu zertifizieren.
Das große Zukunftsthema ist die E-Mobility. Sie sagen, die deutschen Autobauer wären da gut unterwegs, aber die Kunden ziehen noch nicht so mit, weil diese Prämie beim Kauf eines E-Neuwagens, die wird gar nicht so abgerufen.
Nun, das Angebot wird jetzt immer breiter. Von daher gesehen bin ich sehr zuversichtlich, dass die Kunden vom Angebot her mehr Akzeptanz zeigen werden, mehr Interesse zeigen werden. Die Ladeinfrastruktur muss noch deutlich besser werden. Da müssen wir kräftig dran arbeiten. Auch das ist ein Hinderungsgrund für die Kunden. Und natürlich müssen wir auch bei den Preisen über die Zeit, über die größere Zahl dann noch attraktiver werden. Ich glaube aber, dass wir bei der Elektromobilität als deutsche Automobilindustrie die Nase vorn haben werden.
Das war Christian Uhlig im Gespräch mit dem VDA-Chef Bernhard Mattes. Mit China ist der Handelskonflikt bereits im vollen Gang. Ab Freitag erheben die USA erste Strafzölle auf Waren aus China. Aber allein das Säbelrasseln Trumps hat vorab im ersten Halbjahr Spuren im Handel hinterlassen. Benjamin Eissel.
Die neuen Zahlen aus Peking könnten ein Vorgeschmack sein auf das, was kommt. Der chinesische Außenhandel schwächt sich ab, schon bevor die USA ihre neuen Zölle auf chinesische Produkte erhoben haben. Die Exporte in die Vereinigten Staaten haben in den ersten 6 Monaten dieses Jahres nur um etwa 5% zugelegt, für chinesische Verhältnisse wenig. Zum Vergleich, im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres waren es noch rund 19%. Besonders deutlich war die Abschwächung im vergangenen Monat. Chinesische Exporte in die USA sind nur noch um knapp 4% gestiegen. Im Juni 2017 waren es noch fast 28% Wachstum. Am Freitag sollen in den USA in einem ersten Schritt Zusatzabgaben auf chinesische Waren eingeführt werden. 25% Zoll auf rund 800 Produkte im Wert von umgerechnet fast 30 Milliarden Euro. Darunter Flugzeugteile, Motoren für Schiffe und Nuklearreaktoren. US-Präsident Donald Trump wirft China unfaire Handelspraktiken und geistigen Diebstahl vor. China will im Gegenzug neue Zölle auf US-Waren einführen, und zwar in gleicher Höhe. Unter anderem sind Agrarprodukte betroffen wie Sojabohnen, aber auch Whisky und Autos. Das könnte besonders deutsche Autohersteller treffen, die bestimmte Luxusmodelle in den USA bauen und in China verkaufen. Der drohende Handelskrieg zwischen China und den USA hat auch an den Finanz- und Devisenmärkten Spuren hinterlassen. Die Kurse an den chinesischen Börsen sind zuletzt gefallen. Außerdem ist die chinesische Währung Yuan unter Druck geraten und hat in den vergangenen Wochen gegenüber dem US-Dollar deutlich an Wert verloren.
Diesem Kursverfall will Peking nicht tatenlos zusehen, wie am Dienstag verkündet wurde. Ein Beitrag von Benjamin Eissel. Europa, China und auch die Nachbarn Mexiko und Kanada hat Trump im Visier. So laufen seit Monaten Neuverhandlungen zum nordamerikanischen Freihandelsabkommen NAFTA. Seit gestern hat Trump dabei auf mexikanischer Seite einen neuen Verhandlungspartner, den künftigen mexikanischen Staatschef López Obrador. Und der ist auch noch ein klassischer Linker, Jan Bösche.
In einem ersten Telefonat haben Präsident Trump und der mexikanische Wahlsieger für eine halbe Stunde miteinander gesprochen. Trump sagte anschließend, sie hätten über die Grenzsicherheit gesprochen, über das gemeinsame Freihandelsabkommen NAFTA mit Kanada und die Möglichkeit, dass Mexiko und die USA allein über ein Handelsabkommen sprechen. López Obrador sagte nach dem Gespräch, man brauche gute Beziehungen zu den USA, sie seien der wichtigste Wirtschaftspartner. Mexiko, die USA und Kanada verhandeln seit Monaten darüber, wie das gemeinsame Freihandelsabkommen NAFTA verändert werden kann. Trump ist der Überzeugung, dass es die USA benachteiligt und hat schon damit gedroht, das Abkommen platzen zu lassen. Der demokratische Abgeordnete Paul Grijalva sagte, López Obrador werde beim Thema NAFTA nicht so passiv sein wie sein Vorgänger. Er werde Mexikos Souveränität kraftvoll verteidigen. Der republikanische Abgeordnete Michael McCaul zeigte sich nach der Wahl des neuen mexikanischen Präsidenten besorgt. Er habe zwar gehört, dass nicht alle seine Wirtschaftsberater Sozialisten seien, aber sie hätten Sorge, an der Südgrenze eine Situation wie in Venezuela zu bekommen.
Jan Bösche. Für die Deutschen ist Schluss mit der Weltmeisterschaft und damit Schluss mit feuchtfröhlichen Fußballpartys. Der deutsche Fußball kann derzeit kaum noch als Grund zum Trinken herhalten. Was uns aber bleibt, ist immer noch unser Bier. Genauer gesagt unser Kölsch. Ein leichtes Bier, das im Raum Köln gebraut wird. Und im Gegensatz zu unseren Fußballern ist es auch im Ausland erfolgreich. Sabine Müller.
Wer das Restaurant nicht kennt, der wird sich kaum ins Maggianos verirren. Der Italiener liegt in einem weitgehend verlassenen Einkaufszentrum. Aber Dean Lynn mag es hier. Es gibt gutes Essen und sein Kölsch, frisch aus dem Zapfhahn.
I'm gonna have some right now, yeah, so.
Der alte Herr mit dem wettergegerbten Gesicht und dem roten Poloshirt nimmt ein paar Schlucke. Und dann tut er etwas, was er nur darf, weil sie ihn hier kennen. Er zieht seine eigene Kölschstange aus einem Karton und füllt das Bier aus dem großen Glas um.
Very rewarding. It's a very nice tasting light beer with a lot of flavor. Most light beers don't have any flavor.
Lecker, sagt er. Ein leichtes Bier mit viel Geschmack. Den haben die meisten leichteren Biere nicht. Die kleinen blauen Augen des über 80-Jährigen blitzen, wenn er über sein Kölsch spricht. Hollywood Blonde heißt es. Das Logo ziert eine vollbusige Blondine im gelben Abendkleid, die aber nicht vulgär, sondern eher niedlich aussieht. Vor 20 Jahren hat der pensionierte Buchhalter und passionierte Hobbybrauer Dean Lynn angefangen, sich professionell mit Bier zu beschäftigen. Kölsch liebt er seit seiner Zeit als US-Soldat in Deutschland in den 1950er Jahren. Aber man muss es richtig brauen, mahnt er.
Most coast beers in America don't use the same German yeast, so therefore it doesn't taste quite the same.
Anders als Dean benutzen die meisten amerikanischen Kölschbrauer keine Originalhefe aus Köln. Und das schmeckt man, meint er. Ein US-Bierexperte schrieb mal über Hollywood Blonde, näher kommt keiner ran ans Original. Etwa 4 Dutzend Kölschbrauereien gibt es inzwischen in den USA. In Texas kann man Main Street Kölsch trinken, in Minnesota Kajak Kölsch. Dean schüttelt den Kopf.
We can't call it a coast no more than someone can call their California wine champagne. It's a coast style.
Man darf es nicht Kölsch nennen, genauso wenig wie man kalifornischen Wein als Champagner bezeichnen darf. Es ist Kölsch Style. Dean Lynn hat keine eigene Brauerei. Er lässt brauen um die 120.000 Liter im Jahr und verkauft sein Bier in der Region rund um Los Angeles an Kneipen und Restaurants wie das Maggianos, wo Barkeeper Andrew gerade am Zapfhahn mit der Hollywood-Blondine zieht.
It gets good reviews. This lady right here, Mary, says it's her favorite beer.
Die Gäste mögen es, sagt Andrew. Mary da drüben hat gerade gemeint, es ist ihr Lieblingsbier. Der Barkeeper preist Hollywood Blonde allerdings nicht als Kölsch an, denn das würde keiner verstehen, glaubt er.
I don't say Kölsch or German style because most people wouldn't understand what I mean. So I just market it as a very light, easy to drink local beer that is perfect for summertime because it's very smooth and refreshing.
Ich nenne es ein gut trinkbares lokales Bier, perfekt für den Sommer, weil es leicht und erfrischend ist. Sommerbier? Dean Lynn verzieht das Gesicht.
I think the people that says it's summer beer don't know much about beer. It's a put down.
Wer sowas sagt, versteht nicht viel von Bier, das ist abwertend, sagt er fast beleidigt. Für ihn ist Kölsch ein Bier fürs ganze Jahr. Und ein perfektes Übergangsbier.
I call it a crossover beer.
Wer es milder will als die intensiven, bitteren Biere, aber trotzdem mit viel Geschmack, der sei beim Kölsch genau richtig. Der über 80-jährige Dean Lynn will weiter brauen, solange Gott ihn noch lässt, sagt er. Und solange genießt er den bescheidenen Ruhm, der mit Hollywood Blonde kommt. Wenn er sich auf Partys früher als Buchhalter vorstellte, erntete er gelangweilte Blicke. Aber seit er Bierbrauer sagt, geht der Gesprächsstoff nie aus.
Ein Beitrag von Sabine Müller. Das war's für heute aus der Wirtschaft. In der Technik war Gerd Georgi. Vom Mikrofon verabschiedet sich Insa Wrede. Machen Sie's gut und hören Sie morgen wieder rein.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.